Vormittag, April 1961, Eagle River, Wisconsin. Die Kälte hat noch Zähne, aber die Sonne zeigt sie nicht. Ein Hof, wie man ihn mit geschlossenen Augen zeichnen könnte. Ein Pickup, ein Hühnergehege, ein Haus mit einer Tür, die ein bisschen schwerer ist als nötig. Joe Simonton steht in dieser Tür, eine Metallschüssel in der Hand, und merkt erst später, dass er sie völlig umsonst festhält. Wo sonst Licht nur auf nasse Erde fällt, steht etwas, das Licht zurückgibt. Eine runde Haut aus Metall, so glatt, als hätte jemand sie eben erst poliert. Kein Donnern, kein Brüllen, nur ein Summen, das nicht richtig aus der Luft kommt und doch überall ist. Eine Luke öffnet sich. Im Rahmen drei Gestalten. Kleiner als Joe, dunkelhaarig, in Anzügen, die eher Werkstatt meinen als Sonntagskirche. Einer hebt eine Kanne, macht die universellste Geste der Welt. Wasser. Joe nickt. Schritte. Der kalte Gang zur Spüle. Das Kluckern, wenn Metall voll wird. Zurück auf dem Hof riecht es unerwartet. Nach Küche. Da drinnen wendet jemand kleine, runde Fladen auf einer Platte, die ohne Flamme heiß ist. Eine Hand reicht hinaus, als wäre das hier das Normalste der Welt, und drückt Joe etwas in die Seine. Später wird er sagen, schmeckte wie Pappe. Jetzt sagt er, gar nichts. Das Ding hebt gerade an, kippt, verschwindet, als hätte jemand den Hof für einen Moment aus der Welt genommen und wieder eingesetzt. Joe steht da, mit einer vollen Kanne, einem leeren Blick und einer Frage, die lauter ist als das Summen. Wer kommt her, um Wasser zu holen, und lässt als Dank ein Frühstück da, das keiner bestellt hat? Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das Unheimlich Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was bleibt. Mein Name ist Tim.
Ich bin Svea.
Und das hier ist Radio Obscura. Heute geht's mit uns an den Herd. Zeit für Pancakes. Wenn dir morgens jemand Fremdes eine Kanne hinhält, holst du Wasser oder die Polizei?
Das kommt ganz stark auf den Kontext an, glaube ich. Und was du mit Kanne meinst. Also am Bahnhof eine Flasche Bier würde ich nicht annehmen, aber ich würde auch nicht die Polizei rufen. Bei mir zu Hause jemand Fremdes, dann würde ich die Polizei rufen. Obwohl ich wohne in der WG, da kann auch sein, dass da Menschen ein- und auslaufen, ne?
Wie in diesem Film, wo immer irgendwie ein Joe auf der Couch wohnt in College-Häusern.
Ja, das könnte passieren.
Den niemand kennt. Okay, noch eine Frage, um nochmal, weil du gerade meinst, du wohnst in einer WG oder es gibt die Joes, die auf dem Sofa wohnen. Auf einer Skala von Nachbar fragt dich nach Salz bis UFO will Wasser haben, wo würdest du umkippen?
Wo ich umkippen würde?
Was wäre zu viel für dich? Also nervt es dich schon, wenn Nachbarn irgendwas brauchen? Ah. Oder wirst du erst genervt, wenn ein UFO in deinem Hof landet und von dir Wasser haben möchte?
Also ich würde sagen, ich bin, glaube ich, relativ nachbarschaftsfreundlich. Von daher ist meine Schwelle, glaube ich, ziemlich hoch. Obwohl ich auch Tage habe, wo ich es nicht ertragen kann, mich mit meinen Nachbarn im Hausflur zu unterhalten.
Relatable.
Und das ist nichts gegen meine NachbarInnen, auch wenn ich sie noch nicht allzu gut kenne. Ich hatte zum Beispiel mal eine sehr, sehr tolle Nachbarin, als ich noch zur Untermiete gelebt habe, die mir sogar was aus dem Urlaub mitgebracht hat. Und das fand ich total schön. Aber ich finde, es muss immer so eine gewisse Distanz herrschen, weil man sucht sich ja nicht aus, in einem Haus zu wohnen. Und das kann man auch dabei belassen. Also ich glaube, ich bin mittlerweile aus der Phase raus, mich mit meinen NachbarInnen sehr connecten zu wollen. Jeder soll einfach sein Ding machen. Aber sie gehen mir jetzt nicht mit ihrer Existenz auf die Nerven. Und wenn mich jemand nach Salz fragen sollte, werden sie auch immer Salz bekommen.
Das ist ja der Klassiker, ne? Also bei mir sind es eher UFOs, die hier landen und Wasser wollen. Aber
du sprichst gerne mit deinen Nachbarn, oder was soll das heißen?
Mit UFOs rede ich, gell? Okay. Nein, also meine Nachbarn sind, wir leben hier ja in einer riesigen Villa und da hat jeder einen eigenen Salzabbau. Wir reden nur über, so, sie haben ihren Porsche zu nah am Garten geparkt. Nein, so ist es natürlich nicht, aber nee, genau, also hier haben wir nachbarschaftlich ein gutes Verhältnis, aber eher so ein, man grüßt sich freundlich und braucht nichts voneinander. Das ist auch für mich voll okay. Ich habe so einen Türspion und ich gucke immer durch den Türspion, ob gerade jemand im Treppenhaus ist, wenn ich Wäsche in den Keller bringen möchte. Einfach um nicht Hallo sagen zu müssen. Ich habe dann immer keinen Bock drauf, weil ich bin irgendwie der Einzige im Haus, der Jogginghosen trägt.
So. Vielleicht liegt es daran, dass du in einer Villa lebst.
Jetzt denken alle, ich bin super reich. Das können wir gerne so behalten, okay. Diesen Fakt. Was auch sehr reich ist, ist die folgende Geschichte, nämlich reich an Seltsamkeiten und Leckereien. Fahren wir also fort mit der Story. Der 18. April 1961, kurz vor Mittag. Joe Simonton steht in seiner Einfahrt und was da schwebt, ist so handfest beschrieben, dass man es fast anfassen kann. Eine Scheibe, als hätte man zwei Metallschüsseln aufeinander gesetzt. Glatt, silbrig, kein Fenster, kein Nietenkranz, nur eine Oberfläche, die Licht zurückwirft wie frischer Stahl. Ungefähr 9 Meter im Durchmesser, in der Mitte knapp 4 Meter dick, zum Rand hin flach. Das ist seine Schätzung. Er sagt, das Ding habe nicht wirklich aufgesetzt, eher knapp über dem Boden geschwebt. Kein Wind, der einem die Kappe vom Kopf reißt, eher ein tiefes Summen, das man im Bauch fühlt, als wäre irgendwo ein Generator angelaufen. Dann öffnet sich eine Luke. Nicht so wie eine Autotür, mehr wie ein großes Fach, das nach außen klappt. In diesem Rahmen stehen 3 Männer, kleiner als Joe, vielleicht 1,50, 1,60. Dunkles Haar, die Gesichter glatt, die Blicke ruhig. Sie tragen schwarze, eng anliegende Zweiteiler, eher Arbeitskleidung als Uniform, dazu Mützen, die die Ohren bedecken. Joe beschreibt sie später als italienisch aussehend. Einer von ihnen hält eine Kanne in die Höhe, so mit beiden Händen am Henkel, und macht die simpelste Geste der Welt. Wasser? Also dreht Joe sich um, rein ins Haus, zur Spüle, lässt die Kanne volllaufen. Der Weg zurück dauert keine halbe Minute, aber er reicht, um in ihm etwas zurechtzurücken. Wenn Leute Wasser brauchen, bringt man es. Punkt. Zurück am Hof sieht er zum ersten Mal ins Innere der Scheibe. Kein glühendes Reaktorkerntheater. Eher dunkel, matt, wie geschwärztes Metall. Links und rechts so etwas wie Instrumententafeln, nicht riesig. Und in der Mitte eine Platte, die heiß ist, ohne Flammen zu zeigen. Darauf liegen kleine, runde Fladen. Porig, flach, Handteller groß. In den USA sagt man dazu oft Flapjacks. Im britischen Englisch ist Flapjack dagegen ein Haferriegel und für uns bleibt's bei Pfannkuchen. Einer der Männer wendet sie mit einer Selbstverständlichkeit eines Frühstückskochs. Joe reicht die volle Kanne hinüber. Der sie genommen hat, bedankt sich mit einer knappen Bewegung, so eine höfliche Rückhandgeste. Joe, der Veteranengefühl im Körper hat, antwortet aus Reflex mit einem Salut. Für einen Moment steht diese seltsame Höflichkeit im Hof. Er salutiert, der andere nickt. Dann streckt der Koch die Hand nach draußen und legt Joe 3, vielleicht 4 Fladen in die Hand. Warm, fest, nicht weich wie Pfannkuchen aus dem Diner, sondern dichter, wie etwas, das schnell auf einer heißen Platte gebräunt wurde. Joe macht keinen Aufstand. Er riecht daran. Es riecht nach Teig und Fett. Vielleicht ein Hauch von Buchweizen. Aber das ist sein später Versuch, dem Ganzen Worte zu geben. In diesem Moment sagt er gar nichts. Er steckt ein Stück in den Mund, kaut und merkt sich den Satz, der später in so gut wie jedem Artikel stehen wird. Schmeckte wie Pappe. Die Szene bleibt still. Keine Ansprache, keine Zeichen, die man auf ewig deuten könnte. Wenn Joe versucht, mit Gesten zu fragen, ob sie gerade essen, kommt keine Antwort. Nur ein weiteres Nicken. Dann schließt sich die Luke. Die Scheibe steigt erst gerade nach oben, vielleicht 5-6 Meter. Kippbewegung ungefähr 45 Grad und dann ist sie weg. Nicht mit einem Knall, eher wie ein Auto, das schon vorbeigefahren ist, bevor man entschieden hat, ob man winken soll. Zurück bleiben Hühner, die wieder da sind, wo Hühner immer sind. Ein Hof, in dem nichts umgepflügt wurde und Joe mit 3 Fladen in der Hand und einer Geschichte, die er nicht versteht. Später, als er das alles noch einmal erzählt, erinnert er Details, die ihm im Moment selbst kaum aufgefallen sind. Am Rand der Scheibe seien im gleichmäßigen Abstand runde Öffnungen gewesen, wie kurze Rohre, vielleicht ein halbes Dutzend, vielleicht mehr. Das Geräusch vergleicht er mit einem Auto, das über nassen Asphalt fährt, nur ohne Motorhächeln. Landespuren? Keine, sagt er. Kein verbrannter Kreis, kein Gras, das anders steht als sonst. Eine junge Kiefer am Rand der Einfahrt habe sich kurz gebogen, als das Ding hochging. Nicht abgebrochen, nur zur Seite gedrückt, so als hätte jemand an ihr vorbeigetragen, was zu groß ist für eine Tür. Das alles klingt gleichzeitig absurd und nüchtern. Kein Lichtstrahl, der ihm die Hand durchleuchtet, keine Botschaft über das Schicksal der Welt. 3 kleine Männer in funktionaler Kleidung, eine Kanne, eine Bitte, eine Platte, 4 Fladen. Und ein Abflug, der so alltäglich wirkt wie das Losfahren eines Lieferwagens. Vielleicht ist genau das der Grund, warum diese paar Minuten bis heute nicht vergehen. Weil sie, wenn jemand sich streckt, nur aus Gesten bestehen, die jeder kennt. Jemand zeigt Durst, jemand bringt Wasser, jemand bedankt sich, indem er etwas zu essen gibt, das man nicht kennt und das doch so alltäglich aussieht, dass man kurz vergisst, wovon man eigentlich redet. Joe erzählt dem Sheriff, was passiert ist. Der kommt vorbei, schaut sich den Hof an, nimmt die Fladen in die Hand und sorgt dafür, dass das Ganze nicht im Dorfklatsch endet. Eine Probe geht an den County Judge, sauber verpackt und weitergereicht. Ab da hat die Geschichte Akten. Damals gab es für so etwas eine Adresse. Project Blue Book. J. Allen Hynek, Astronom und wissenschaftlicher Berater, fährt wenige Tage später nach Eagle River. Er steht auf demselben Hof, lässt sich die Wege zeigen, stellt die immer gleichen Fragen. Zur Kanne, zur Luke, zum Abflug. Sein Eindruck von Joe? Aufrichtig, ruhig, nicht auf Effekt aus. Gleichzeitig hält er die Tür für eine psychologische Erklärung offen. Vielleicht ein wacher Traum, der sich anfühlt wie Wirklichkeit. Das ist kein Abtun, das ist sauberes Arbeiten. Zeugen ernst nehmen, ohne die Physik zu verbiegen. Währenddessen reisen die Fladen. Eine Hälfte landet in einem Labor der Luftwaffe, die andere bei der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde. Die Antworten sind unromantisch und genau deshalb wertvoll. Mehl und Stärke, dazu Spuren von Salz und Zucker. Bestandteile, die zu Buchweizen und Weizenkleie passen. Auch Schalenanteile von Soja, gebacken in etwas, das wie hydriertes Fett wirkt. Keine exotischen Elemente, keine auffällige Radioaktivität, keine Bakteriendramatik. Kurz gesagt, ein irdischer Pfannkuchen. An dieser Stelle trennen sich gern die Wege von Schlagzeile und Protokoll. Aus einem TV-Kurzsatz wird später oft, Zitat, pures Buchweizenmehl ohne Salz. Zitat Ende. Klingt runder, ist aber nicht das, was in den Laborblättern steht. Dort stehen Spuren von Salz. Dort steht, was Lebensmittelchemie hergibt, wenn man sie fragt. Wer das sauber erzählt, rettet den Fall aus der Märchenabteilung zurück in die Wirklichkeit. Ungewöhnliche Begegnung, alltägliche Chemie. Auch die zivile UFO-Szene ringt mit dem Stoff. NICAP, damals die seriöseste Adresse außerhalb des Militärs, bekommt ebenfalls eine Probe zu sehen. Man bleibt skeptisch und meidet die große Bühne. Pfannkuchen ist ein Wort, das eine Sache leichter lächerlich macht, als sie es verdient. Hinter den Kulissen versucht man, Analysen leise und sauber zu halten. Am Ende bleiben die Behörden die lauteren Akteure. Hynek mit seinem Feldversuch, die Labore mit ihren Tabellen. NICAP wird zur Fußnote. Und das ist in diesem Fall fast ein Qualitätssiegel. Unterm Strich liegen nun 3 stabile Bausteine nebeneinander. Ein Hofbericht ohne Theater, ein Ermittlungsbesuch, der den Zeugen fair behandelt, und Laborwerte, die so unpoetisch sind, dass man sie fast überhört. Zusammen ergibt das ein Bild, das viele UFO-Geschichten nicht bieten. Eine absurde Szene mit einem Ergebnis, das nicht explodiert, sondern ein Etikett trägt. Gewöhnlicher Pfannkuchen irdischer Herkunft. Und genau hier stellt sich die nächste, wichtigere Frage. Wer ist der Mann, der da ohne Zynismus eine Kanne füllt, höflich salutiert und dann einen Pfannkuchen bekommt? Bevor aus einer Geschichte ein Fall wird, gibt es eine Person, die morgens die Tür aufmacht. Joe Simonton ist so jemand. Mitte 50, Klempner, Hühner im Hof, einer, der mehr Werkzeuge als Anekdoten besitzt. Als die Sache passierte, wohnt er nicht auf einer Bühne, sondern in einem kleinen Haus mit einer Einfahrt, die nach Alltag roch. In den Beschreibungen der Leute vor Ort klingt er nie nach Sensationskünstler. Nüchtern, freundlich, nicht der Typ, der sich an der Tankstelle mit großen Worten bezahlt macht. Sein Bericht wirkt entsprechend. Kein Crescendo, keine Hintergrundmusik. Er bleibt bei einfachen Sätzen. Da war eine Scheibe, da stand eine Luke offen. Jemand bat um Wasser. Ich brachte Wasser. Ich bekam etwas zu essen. Es schmeckte nicht. Als Heineck auf dem Hof steht und Joe noch einmal alles durchgehen lässt, fällt genau das auf. Er schmückt nicht aus. Er liefert keine Botschaft. Er erklärt nicht den Kosmos. Er bleibt in seiner Einfahrt. Und wenn er etwas nicht weiß, dann sagt er das auch. Man kann das für Dummheit halten oder für die Art von Intelligenz, die sich nicht dauernd selbst zitiert. Die wenigen Details, die Joe auszeichnet, sind gerade deshalb auffällig. Die Art, wie er die Männer beschreibt. Italienisch aussehend, klein, eng anliegende Kleidung. Die Knappheit der Gesten, die Kochplatte ohne Flamme, der Abflug, der eher wirkt wie Wegfahren als wie Auftritt. Und natürlich der Satz, der bleibt, schmeckt wie Pappe. Das ist kein, ich hatte Kontakt mit den Unbekannten und es war köstlich. Das ist ein gelernter Handwerker, der ehrlich sagt, was auf der Zunge lag. Wenn man fragt, was ihm die Geschichte gebracht hat, kratzt man nicht an Gold, sondern an Lack. Er hat keine Tour gemacht, kein Buch geschrieben, keine Pfannkuchen in Dosen mit Autogramm verkauft. Er sagt später, er sei ausgelacht worden und manche Aufträge seien weggebrochen. Das ist schwer zu quantifizieren, aber es passt zu dem, was man in kleinen Orten kennt. Der Mann mit der seltsamen Geschichte ist ab sofort der Mann mit der seltsamen Geschichte. Und wenn das, was man beruflich anbietet, Vertrauen voraussetzt, jemand kommt ins Haus, repariert Dinge, die lecken, dann ist Gelächter teurer, als es klingt. Hat er die Story je nachgerüstet? Nicht wirklich. In späteren Gesprächen variiert er Nuancen, wie man es tut, wenn man Erlebtes in Worte schiebt, aber er fügt keinen neuen Kapitel hinzu. Keine späteren Erkenntnisse über die Heimatgalaxie, keine geheime zweite Begegnung, keine Erhöhung des Einsatzes. Im Gegenteil, je mehr Öffentlichkeit ihm zum Kuriosum macht, desto unbewegter bleibt der Kern. Er sagt, was er gesehen hat. Er sagt, was er gegessen hat. Er sagt, es habe nicht geschmeckt. Fertig. Das heißt nicht, dass er nicht gedeutet hätte. Jeder deutet, der etwas erzählt. Aber seine Deutungen sind von der leisen Sorte. Wenn man ihn auf Sinn und Unsinn anspricht, landet er nicht bei Propheten, sondern bei Höflichkeit. Denn so funktionieren Nachbarschaften und, wer weiß, vielleicht auch Begegnungen mit Dingen, die nicht in unsere Schubladen passen. Das ist keine Lehre, es ist ein Charakterzug. Einer, der erklärt, warum er nicht die Polizei, sondern den Wasserhahn gewählt hat. Was die Kosten-Nutzen-Rechnung angeht, ist dieser Fall fast lehrbuchhaft. Der Nutzen ist minimal. Eine Viertelstunde regionale Berühmtheit plus die zweifelhafte Ehre, in Comicspalten aufzutauchen. Die Kosten sind langsam und klebrig. Spott, skeptische Blicke, ein Anflug von den rufen wir lieber nicht an, falls er uns die Leitung mit Geschichten verstopft. In größeren Städten parkt so etwas in der Anonymität. In Eagle River parkt es in der Einfahrt. Spätere Darstellungen machen Joe selten zum Helden. Meistens nur zur Figur. In Fernsehbeiträgen steht er als ruhiger, höflicher Mann, der sich nicht treiben lässt, während die Off-Stimme über Weltraum-Flapjacks schmunzelt. In neueren Essays ist er der Grund, warum man sich an den Fall erinnert. Weil er dem Absurden nicht mit Drama begegnet, sondern mit einer Geste, die jeder versteht. Und in den schnelleren Formaten, Unterhaltungssendungen, Meme-Kultur, bleibt er der, der Pfannkuchen von Außerirdischen gegessen hat. Das ist nicht fair, aber es ist ehrlich darüber, wie Pop funktioniert. Die kleinste Pointe überlebt am längsten. Wenn man ihn in einem Satz charakterisieren müsste, dann vielleicht so. Joe Simonton ist der seltene Zeuge, der eine Geschichte groß machen könnte und es nicht tut. Er lässt sie klein bleiben, weil sie klein war. Hof, Kanne, Fladen. Ein Mann, der nicht behauptet, mehr zu wissen, als er gesehen hat. Das ist auch eine Art von Glaubwürdigkeit. Die, die sich nicht belohnt. Und damit sind wir an dem Punkt, an dem Geschichten gerne kippen. Weg von Personen hin zu Systemen. Denn sobald der Mann der Aas aus dem Bild tritt, bleibt, was Medien daraus machten und wie Akten damit umgehen. Oder anders gesagt, aus Joe wird eine Überschrift, aus einer Geste wird eine Pointe und aus einem Fladen wird ein Fußnotenkrieg. In der Presse hatte dieser Fall von Anfang an einen eingebauten Witz. Weltraumpfannkuchen ist eine Schlagzeile, die sich fast von selbst schreibt. Und Karikaturisten lieben alles, was rund ist und eine Kochmütze tragen könnte. Lokal wird zunächst schlicht berichtet. Ein Mann, ein Hof, ein merkwürdiges Objekt, drei kleine Männer, eine Wasserkanngeste plus die Information, dass eine Probe unterwegs ist. Je weiter die Geschichte wandert, desto lauter wird der Schenkelklopfer. Aus Joe bekam Fladen wird Außerirdische servieren Frühstück. Das ist nicht böswillig, das ist Newsroom-Physik. Aber es verschiebt den Schwerpunkt von der Begegnung zur Pointe. Parallel läuft die nüchternere Spur. Die Probe wird weitergereicht, sauber verpackt, unterschrieben. Die Labore melden zurück, was ihre Geräte hergeben. Mehl, Stärke, kleine Anteile von Salz und Zucker, Schalenbestandteile von Getreide und Soja, gebacken in gehärtetem Fett. Kein exotischer Fingerabdruck, keine Strahlung. In einem Satz, ein ganz normaler Fladen. Dieser Satz taucht in sachlichen Spalten auf, dort, wo man Tabellen druckt und keine Cartoons. Zwischen beiden Welten sitzt die UFO-Community und sie weiß, wie schnell so ein Stoff die eigene Glaubwürdigkeit verbrennt. NICAP, damals das seriöse zivilgesellschaftliche Gegenüber zum Militär, bekommt ebenfalls eine Probe zu sehen. Hinter den Kulissen versucht man, Analysen dezent und über vertraute Labore zu organisieren. Öffentlich hält man den Ball flach. Pfannkuchen ist ein Wort, das Diskussionen entgleisen lässt. Nicht, weil man Angst vor dem Lachen hat, sondern weil ein Lachen die Aufmerksamkeit vom Wie der Untersuchung auf das Was des Witzes zieht. Als Blue Book mit Hynek vor Ort ist und die Behörden die Laborroute übernehmen, rückt NICAP freiwillig in die zweite Reihe. Lieber Fußnote als Schlagzeilenfutter. Bleibt der Blue Book-Prozess selbst. Der ist erstaunlich unspektakulär. Und genau das macht ihn wertvoll. Feldbesuch, Interview, Wegestrecke, Innenansicht der Scheibe, die Sache mit der Kanne, die flammenlose Platte. Dokumentation, Fallkarte, Skizze, Maße, Geräuschvergleich. Evidenzkette, Probe geteilt, an zwei Stellen analysiert, Rückläufe zusammengeführt. Bewertung, Zeuge wirkt aufrichtig, psychologische Deutung möglich, Material irdig. Das ist keine große Dramaturgie. Das ist Verwaltung von Anomalien und am Ende ein Dossier, das sich nicht auflöst, aber sich zusammenfalten lässt. Genau hier beginnen die Fußnoten der Geschichte. Die kleinen Sätze, die über die Jahre ein Eigenleben entwickeln. Besonders hartnäckig ist der Kurzsatz »Reines Buchweizenmehl ohne Salz«. Er stammt aus einer frühen, sehr knappen öffentlichen Zusammenfassung. Praktisch für Fernsehsprecher, unpräzise für Archivarbeit. In den Laborblättern steht es genauer. Ein irdischer, schnell gebackener Fladen. Das Kürzel »ohne Salz« war zu grob. Dass diese Differenz überhaupt wichtig ist, merkt man erst, wenn man die Kulturdeutungen kennt, die später an »kein Salz« andocken. Mit einem falschen Halbsatz rutscht ein Aktenfall in die Sagenabteilung. Mit einem richtigen Halbsatz bleibt er dort, wo er hingehört. In der gewöhnlichen Chemie. Was dazu passt, Hyneks Tonlage. Er schreibt Joe keinen Scherz zu, nennt ihn aufrichtig, hält aber die Tür für einen wachen Traum offen. Eine psychologische Erklärung, die nicht abwertet, sondern erklärt, warum eine sehr real erzählte Szene nicht zwingend ein physischer Besuch sein muss. Und hier liegt die Spannung, die den Fall am Leben hält. Presse will Pointe, Blue Book will Protokoll, NICAP will nicht zum Meme werden. Dazwischen steht ein Mann, der sagt, was er gesehen hat, und ein Labor, das sagt, was es gemessen hat. Wenn wir diese drei Linien zusammenziehen, bleibt ein sauberes Bild. Die Medien machen das Frühstück groß. Die Akten machen die Zubereitung klein. NICAP bleibt vorsichtig, um die Sache nicht zu verspielen. Blue Book tat, was seine Aufgabe war. Befragen, messen, abheften. Und am Ende entscheidet kein Bonmord, sondern ein Beleg. Vier Fladen, irdig. Eine Begegnung, seltsam. Eine Geschichte, die genau deshalb weitererzählt wird, weil sie zwischen Pointe und Protokoll so hartnäckig in der Mitte bleibt. Wenn man Begegnungsgeschichten sortiert, fallen die meisten in vertraute Schubladen. Grelles Licht, merkwürdige Spuren, kurze Lähmung, ratlose Zeugen. Essen taucht selten auf. Gaben schon eher. Aber meist als Wasser oder als kleine namenlose Proben. Genau deshalb sticht Eagle River heraus. Eine Bitte um Wasser, eine Gegengabe in Form von Fladen. Und das Ganze ohne jede Rede, Symbolsprache oder ohne Botschaft für die Menschheit. In den großen Katalogen solcher Berichte, egal ob man sie als Folklore sammelt oder als Fallarchive, ist das Hospitalitätsmotiv bekannt. Jemand bittet um etwas Alltägliches, der Mensch hilft und manchmal erfolgt eine Gegengabe. Im 19. Jahrhundert sind es den Luftschifferzählungen, oft Wasser oder Werkzeug. Im 20. Jahrhundert tauchen anstelle der Ballonfahrer oder Aeronauten eben kleine Männer in Arbeitsbekleidung auf. Der Ton ändert sich, die Geste bleibt. Bitte, Hilfe, Dank. Essbares wird aber selten beschrieben. Wenn es vorkommt, dann als kleine Kostprobe, nicht als Mahlzeit. Oft werden solche Proben gar nicht gegessen, aus Skepsis, Ekel oder schlicht, weil der Moment zu absurd ist. Damit sind wir schon bei der Abgrenzung zu den klassischen Contactee-Erzählungen der 1950er. Dort gibt es lange Gespräche über Frieden, Touren im Raumschiff, Sternenkarten und Moralverträge, häufig mit wiederkehrenden Treffen, Fotos, Büchern, Clubs. Simonton passt in keine dieser Schablonen. Er bekommt keine kosmische Lehre, keine Einladung, keinen Kalender mit Heimkehrdatum. Er erlebt eine stille, funktionale Szene, die eher nach Werkstatt als nach Weltraumkirche klingt. Das Einzige, was groß ist, ist unser Staunen darüber, wie klein diese Begegnung bleibt. Wenn man die Motivik weit aufzieht, gibt es zwei Lesarten, die beides zusammenhalten. Die alltägliche und das Fremde. Erstens, die Gabe-Gegengabe als uraltes Schema. Jemand zeigt Durst, jemand bringt Wasser. Die Antwort ist Gegengabe, hier in Form von Pfannkuchen. Das funktioniert auch, wenn man das Ganze streng psychologisch liest. Ein Gehirn, das eine unbegreifliche Szene in soziale Logik übersetzt, greift zu dem, was überall verstanden wird. Höflichkeit. Die Geste ist so universell, dass sie ohne Worte auskommt. Sie stabilisiert den Moment, macht ihn bearbeitbar. Zweitens, die Küchennormalisierung des Ungewöhnlichen. In Geschichten, die zu groß sind, taucht oft ein banales Detail auf, das die Szene erdet. Ein Geruch, ein Geräusch, etwas, das auf Handarbeit deutet. In Eagle River ist es die heiße Platte ohne Flamme. Ein Tropfen Science-Fiction und darauf Pfannkuchen, die man als Handwerker auch am Samstagmittag hinbekommt. Wir lachen darüber, weil es unser Erwartungsbild bricht. Wir hatten auf Sternstaub gehofft und bekommen Teig. Ein Risiko dieser Motive ist, dass man ihnen zu viel auflädt. In alten Erzählungen tragen Salz und Metall besondere Rollen. Salz als Grenze, die das andere bindet, Metall, vor allem Eisen, als Schutz. Man kann das kulturelle Parallelfolie nennen. Interessant, aber nicht identisch mit einem Aktenfall. Gerade hier gilt, Labor schlägt Legende. Die Proben, die damals untersucht wurden, ergaben ein irdisches Backwerk mit nachweisbaren Spuren dessen, was in Küchen eben vorkommt. Und doch ist es erzählerisch reizvoll, dass die Szene so gebaut ist, dass sie wie Folklore funktioniert, ohne Folklore zu sein. Bitte, Gabe, Gegengabe, Ende. Was bringt uns dieses Kapitel konkret für Eagle River? Drei Dinge. Erstens, Seltenheit als Merkmal. Essen ist im Begegnungskorpus nicht null, aber ungewöhnlich. Das macht den Fall merkfähig und anfällig fürs Wegwitzen. Je seltener ein Motiv, desto eher wird es zur Pointe. Zweitens, Abstand zu Contactee-Mythen. Wo klassische Kontaktgeschichten in Inhalten schwelgen, wie Sternenkarte, Ethik, Planetennamen, bleibt Eagle River bei Gesten. Das ist stärker, als es klingt, weil es den Fall von der großen Heilserzählung abkoppelt und ihn dahin setzt, wo er stand, in der Einfahrt. Drittens, Muster statt Anekdoten. Statt sich an zweifelhaften, die Außerirdischen gaben mir Kekse-Geschichten aufzuhängen, reicht es, das Schema klar zu benennen. Alltägliche Bitte, menschliche Hilfe, kleine Gegengabe. Dazu eine physische Probe, die sich testen ließ. Mehr braucht man nicht, um die Besonderheit zu zeigen und die Bodenhaftung zu halten. Am Ende bleibt die vielleicht sympathischste Pointe dieser Folge. Dass das Fremde hier nicht versucht, uns durch Überwältigung zu überzeugen, sondern durch etwas, das jeder versteht. Pfannkuchen ist kein Zeichen am Himmel. Aber er ist eine Form von Gespräch, die ohne Sprache auskommt. Das macht die Geschichte nicht wahr, aber es macht sie verständlich. Selbst wenn man sie am Küchentisch erzählt. Bevor wir weiterziehen, einmal die Grundfrage. Warum gewinnt das Wort Pfannkuchen? Und wie lenkt es unseren Blick? Svea.
Weil unser Kopf Abkürzungen liebt. Also ein einziges Wort kann den Rahmen setzen. Oder wie PsychologInnen sagen würden, es framen. Also einfacher gesagt, wer zuerst das Etikett klebt, bestimmt, was man darin sieht. Pfannkuchen ruft also sofort Bilder auf, wie Küche, Brutzeln, Sonntagsfrühstück. Aber da denken wir nicht mehr an Untersuchungen, sondern an Frühstücksgeschichte. Neue Infos ordnen wir automatisch diesem Bild unter. Dazu kommt, Konkretes schlägt Abstraktes. Pfannkuchen hat Geruch, Form und Geräusch. Lebensmittelanalyse hat Tabellen. Was man riechen und sehen kann, bleibt besser hängen. Und je öfter ein Wort wiederholt wird, Überschriften, Gags, T-Shirts, desto verfügbarer ist es in unserem Kopf. Verfügbarkeit fühlt sich wie Wahrheit an. Nicht, weil es richtiger wäre, sondern weil es präsenter ist. Es hilft auch, wie leicht das Wort läuft. Dinge, die sich leicht sagen lassen, wirken oft plausibler. Also Pfannkuchen ist kurz und freundlich. Messwerte sind sperrig. Und noch ein Trick unseres Gedächtnisses: Das Ungewöhnliche sticht alles andere aus. In UFO-Geschichten ist Essen selten. Genau deshalb rückt es in die erste Reihe und drängt die unbequemen Details zur Seite. Wie kriegt man das wieder gerade? Mit Reihenfolge. Erst der Befund, dann der Bonmot. Also, die Proben waren irdisch, die Analysen unspektakulär. Deshalb wurden daraus später die berühmten Space Pancakes. Gleiche Story, anderer Fokus. So bleibt der Witz, aber er hängt an etwas Solidem.
Genau das nehmen wir mit. Wir behalten den Pfannkuchen, aber der Befund führt. Weiter geht's. Manche Geschichten verschwinden in Akten. Diese landet im Fernsehen. Ein paar Jahre nach dem Aprilmorgen steht Joe Simonton vor einer BBC-Kamera. Kein Drama, keine Effekthascherei. Er erzählt dieselben nüchternen Sätze wie auf seinem Hof. Ein Moderator stellt höfliche Fragen. Ein Arzt aus dem Studioteam hört zu. Was hängen bleibt, ist der Ton. Kein Spinner, kein Missionar. Ein Mann, der etwas erlebt zu haben glaubt und es so sagt, dass es in eine Minute passt. Genau deshalb wird der Clip später immer wieder geteilt. Wenn Archive alte Bänder ausgraben, taucht Joe wieder auf den Timelines auf. Der freundliche Klempner mit dem Pfannkuchen. Zwischendurch hält die Region die Geschichte am Köcheln. Lokalsender und Zeitungen holen sie zu Jahrestagen aus der Schublade. Der Hof, die Kanne, die kleine Küche in der großen Frage. Das klingt gemütlich, aber es hat einen Effekt. Der Fall bleibt im Umlauf, ohne dass neue Wunder dazugedichtet werden. Er altert und bleibt gleichzeitig erstaunlich frisch, weil er so eigensinnig normal ist. Dann kommt die Pop-Recycling-Maschine. Podcasts nehmen die Story als Kuriositätenklassiker in dem Programm. Idioten. YouTube packt Reenactments dazu und die Überschrift hat ihren eigenen Autopiloten.
Alien Pancake.
Das funktioniert international, weil es ohne Ortskenntnis auskommt und weil es, zugegeben, witzig ist. Genau hier setzt das Vereinfachen ein. In manchen TV-Formaten wird aus dem Pancake ohne besondere Auffälligkeiten ein Symbol. Kein Salz, also sicher nicht von hier. Das ist schnell erzählt, aber zu glatt. Die Laborblätter sind prosaischer. Wer sie liest, erkennt. Der Witz ist echt, aber er erklärt nichts. Dieses Pendeln zwischen Pointe und Protokoll ist der Grund, warum der Fall nie ganz verschwindet. Er ist anschlussfähig an Humor, an Skepsis, an Folklore. Jede Generation findet einen neuen Aufhänger. Die Höflichkeit der Szene, der absurde Tauschhandel Wasser gegen Fladen, die Labornüchternheit, der BBC-Clip, der immer wieder rumgeht. Mal ist es Meme-Material, mal Medienkritik im Kleinen. Wie ein einziges Wort die Wahrnehmung lenkt und wie man sie mit einem einzigen Zusatz wieder gerade zieht. Was bleibt, ist eine Merkwürdigkeit mit Anstand. Kein großes Feuerwerk, keine Begleiterscheinungen, die man in großen Lettern schreien könnte. Stattdessen ein Video von einem höflichen Mann, regionale Feature-Stories, ein paar T-Shirts, ein paar Running Gags und darunter eine Akte, die sagt, was gemessen wurde. Genau diese Mischung hält die Geschichte wach. Sie erlaubt uns zu lächeln, ohne zu lügen. Und sie lässt genug Raum, um im nächsten Kapitel zu fragen, was diese Szene jenseits von Pointen eigentlich bedeuten kann. Was, wenn es doch gestimmt hat? Gestimmt kann in so einer Geschichte drei Dinge heißen. Es kann heißen, da war wirklich etwas, nur nicht so groß, wie die Pointe verspricht. Es kann heißen, da war etwas im Kopf, das sich echt anfühlte, weil es genauso funktioniert, wenn Gehirn und Alltag kurz nicht dieselbe Sprache sprechen. Oder es kann heißen, da war beides. Ein Reiz draußen, eine Szene drinnen und am Ende trifft man sich in der Küche. Lesart 1, die psychologische. Heineck, der Mann mit dem Notizblock auf Joes Hof, hat nie den Hammer geschwungen. Er schrieb aufrichtig und hielt die Tür für einen wachen Traum offen. Das ist kein Wegwischen, das ist eine faire Variante von Wir wissen's nicht. Man stelle sich die Szene ohne Raumschiff vor. Vormittag, alleine, eine monotone Abfolge aus kleinen Handgriffen, so baut sich unser Kopf manchmal eine Kurzgeschichte, die Spannung abbaut, indem sie sie ordnet. Die Geste Wasser ist dafür ideal. Jeder versteht sie sofort. Die Gegengabe, ein Fladen, macht den Kreis zu. Das alles ist so sozial und handwerklich, dass es sich wie Wirklichkeit anfühlt. Und es erklärt, warum Joe nicht mit einer Leere zurückkommt, sondern mit einem Geschmack, der enttäuscht. Wenn es so war, erklärt das auch die Laborbefunde. Denn dann ist der Pfannkuchen einfach das, was er war. Ein Pfannkuchen. Lesart 2, die kulturelle. Man kann den Fall auch lesen wie eine Miniatur aus einem sehr alten Buch. Bitte um Wasser, Hilfe, Gegengabe, Ende. Diese schon oft wiederholte Dramaturgie ist zeitlos. Sie taucht in Wanderergeschichten auf, in Märchen, im 19. Jahrhundert sogar in Luftschifferzählungen. Fremde bitten um etwas Banales, die Menschen helfen. Manchmal bleibt etwas zurück, das man anfassen kann. Der Trick bei dieser Lesart, sie verkleidet Überforderung als Höflichkeit. Statt ich weiß nicht, was hier passiert, sagt das Gehirn, ach so, das Besuch. In moderner Sprache nennt man das gern Screen Memory. Ein Bildschirm, der etwas Kompliziertes in etwas Verdauliches verwandelt. Wichtig ist, was diese Lesart nicht tut. Sie beweist nichts, sie sortiert nur. Und sie hält uns davon ab, aus einem halben Fernsehzitat, ohne Salz, plötzlich Volkskunde abzuleiten. Die Labore sind nüchterner. Spuren von Salz waren da. Kultur kann eine Brille sein, aber kein Beweis. Lesart 3, die niedrige Fremdheit. Nehmen wir Joe wörtlich. Da war ein Fahrzeug, da waren drei Männer. Sie baten um Wasser und gaben etwas zurück, das wie Pfannkuchen aussah. Wenn man das als physisch nimmt, bleibt eine Frage, die nicht wegzulächeln ist. Warum schmeckt der Pfannkuchen wie Pappe? Und warum ist er chemisch irdig? Zwei Antworten bieten sich an, beide unromantisch. Entweder benutzen die Besucher lokale Zutaten, weil man im Feld nimmt, was da ist, oder sie imitieren Essen, das man den Gastgeber zumuten kann und scheitern dabei am Feinsinn. Beides wäre Low Strangeness, niedrige Fremdheit. Kein Wundermehl, kein Sternstaub, nur eine Geste. Das Problem dieser Lesart ist die Beweislast. Ihr einziges hartes Stück Evidenz ist ein Pfannkuchen, den jede Küche backen könnte. Das macht sie nicht unmöglich, es macht sie dünn. Wie unterscheidet man zwischen diesen dreien? Vielleicht gar nicht. Vielleicht ist genau das der Grund, warum der Fall seit Jahrzehnten hartnäckig mittig bleibt. Die psychologische Lesart passt zu Joes Ton. Kein Drama, kein Lehrsatz, nur eine kleine Szene, die sich echt anfühlt. Die kulturelle Lesart erklärt, warum die Geschichte funktioniert, wenn man sie erzählt. Und warum sie mit Höflichkeit statt mit Heilsplan auskommt. Die Low-Strangeness-Lesart erlaubt, dass etwas da war, ohne aus dem Pfannkuchen ein Artefakt zu machen. Sie erinnert uns nebenbei daran, wie dünn Beweismittel sein können, wenn sie messbar normal sind. Für unser Erzählen heißt das, wir können den Respekt vor dem Zeugen halten und die Laborwerte ernst nehmen. Wir können anerkennen, dass unser Kopf gern Geschichten baut und dass manchmal eine Geste übrig bleibt, die man nicht kleinreden möchte. Und wir können zugeben, dass es war irdig, kein Showstopper ist, sondern eine Richtung. Weg vom großen Wunder hin zur kleinen, eigenartigen Begegnung. wenn es gestimmt hat, dann vielleicht so. Ein Mann, der hilft. Drei, die nicht reden. Eine Geste, die überall gilt. Ein Pfannkuchen, der nichts beweist, außer, dass jemand den Moment im Alltag übersetzt hat. Das ist weniger als ein Kontakt und mehr als ein Witz. Genau in diesem Zwischenraum liegt Evil River bis heute. Svea, wir haben jetzt sehr oft gehört, dass Salz, nicht Salz scheinbar ein großes Ding in dieser Story war. Wie bist du, ich kenne Menschen, die wirklich schon vorm Essen Salz ins Essen schmeißen, ohne zu wissen, ob es nachgesalzt werden muss. Was bist du für ein Salzmensch?
Dann darf ich mich jetzt einmal als große Maggi-Konsumentin outen. Also ich stelle es auf jeden Fall schon direkt neben den Teller, ich sag ehrlich. Ich glaube, das ist auch nicht, geht gar nicht um den Geschmack tatsächlich, sondern es ist eine Art Ritual. Ja, wie ist das bei dir? Du bist ein Hater von Menschen, die gern Salz essen.
Nein, ich hasse die Menschen nicht, aber ich finde es immer komisch, wenn sich jemand Mühe gibt zu kochen und trotzdem ungekostet schon nachgesalzt wird.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht, wenn man seit Jahren zusammenlebt und weiß, der andere oder die andere Person, die kocht, salzt immer zu wenig. Aber ich zum Beispiel, wenn ich koche, ich schmecke ja beim Kochen ab und weiß, dass ich genug oder zu wenig gesalzen habe. Deswegen, ich bin so jemand in Restaurants und sowas, dann nehme ich selten Salz.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist auf jeden Fall irgendwo ein bisschen, ich weiß nicht, ist nicht respektlos, aber es ist auf jeden Fall voreingenommen. Aber ich kann mich leider nicht davon freisprechen. Ich bin genauso.
Maggi, also okay. Wenn wir das nächste Mal zusammen eine Pizza machen, stelle ich dir Maggi hin.
Ja, sehr gut.
Aber was man ja auch gerne sagt, sondern es noch etwas Salz hinzufügen, noch ein bisschen Pep rein. Und was auf jeder Party und an jedem Küchentisch noch viel Pep reinbringt, sind Snacks FM. Das war ein Top-Übergang, Tim. Danke, lieber anderer Tim.
Ja. Erstens, die Proben waren irdisches Backwerk. Labore fanden Mehl und Stärke mit Schalenanteilen, gebacken in normalem Fett. Keine exotische Chemie, keine auffällige Radioaktivität.
Zweitens, in den Proben wurden Spuren von Salz und Zucker nachgewiesen. Das oft kolportierte ohne Salz stammt aus einer TV-Kurzfassung. Die Laborbefunde nennen kleine Mengen Salz und Zucker.
Drittens. Heineck hielt Simmeton für aufrichtig und erwog einen wachen Traum. Der Blue Book-Berater fand keinen Hoax-Hinweis, ließ aber eine psychologische Deutung als Möglichkeit offen.
Viertens. Das Objekt wurde auf etwa 30 Fuß Durchmesser geschätzt und hinterließ kaum Landespuren. Simmeton beschrieb ein kurzes Schweben, Abflug senkrecht und dann im Winkel. Der Hof zeigte keine klaren Aufsatzzeichen.
Fünftens. Ein BBC-Interview konservierte die nüchterne Darstellung der Zeugen. Der TV-Beitrag machte die Szene bekannt, während die Pointe Space Pancakes in Medien und Popkultur oft den Befund übertönte.
So, jetzt hatten wir so eine kleine Zusammenfassung durch die Snacks nochmal, die wichtigsten Fakten. Wenn du das jetzt alles, so wie du es gehört hast, was sagst du zu diesem Fall?
Ich muss ehrlich sagen, dieser Fall hat mich zu Beginn echt verwirrt und ich musste immer wieder drüber schmunzeln, auch weil du natürlich beim Lesen deinen Spaß hattest. Also ich finde es wirklich interessant. Also wenn man wirklich jetzt mal über den Begriff oder dieses sprachliche Mittel von Pfannkuchen mäßig sprechen möchte, finde ich das extrem interessant, wie sich das durchgehalten hat und wie detailliert dadurch auch irgendwie die Darstellung dieser Situation war. Aber gleichzeitig auch total detaillos. Also ja, ich fand es super spannend und das war irgendwie mal eine andere Art von Spannung. Also eine Spannung durch Verwirrung vielleicht.
Ja, das trifft es ganz so gut. Was ich am interessantesten fand, was bei der ganzen Verwirrung oder auch bei der ganzen Diskussion um Pancakes etwas untergegangen ist, dass er die Außerirdischen als Italiener beschreibt.
Das stimmt. Warum Italiener? Was?
Ich weiß nicht, wie Eagle River, Wisconsin. Also es gibt ja die US-Städte, da gibt es dann manchmal Little Italy. Also es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass er Italiener einschätzen kann, wie sie aussehen von Videos, Fotos oder aus der direkten Begegnung aus der Stadt. Aber dass das so die erste Assoziation ist. Wenn ein UFO bei mir an meinem Anwesen landen würde, also wir gucken ja gerade zusammen aus meinem Fenster auf meinen riesigen, riesigen Hof, und dann könnte ein riesengroßes UFO da landen und wir könnten hinausgehen. Aber dann ist doch nicht das Erste, was ich denke, oh, Italiener, Ich bringe den Wasser. Das ist so absurd.
Das ist völlig verrückt. Ich verstehe es auch bis jetzt noch nicht, warum er das gedacht hat.
Und weil das dann irgendwie niemand, also alle nehmen scheinbar hin, so alle Medien, alle Leute, die es untersuchen, so, ja, Aliens, klar, das ist gar kein Problem, italienische Aliens. Aber den Pfannkuchen untersuchen wir. Und alles, keiner hinterfragt, so, ist da wirklich ein UFO gelandet, aber die Frage ist dann immer, so, sind das jetzt echte Pfannkuchen oder nicht? Also, dass das wichtiger ist als diese Frage, ist da, also, hat noch jemand in Wisconsin zu der Zeit, ich weiß nicht, ob da andere Zeugen befragt wurden, das habe ich jetzt nicht gefunden, aber da muss man noch rumfragen, so, ey, da waren drei Italiener in einem UFO unterwegs oder drei italienisch aussehende Aliens in einem UFO unterwegs, habt ihr das auch gesehen? Die verteilen gerade Pfannkuchen. Und weiß nicht, ob das, wenn vielleicht hatten die auch Musik dabei laufen, ne? Ich kenne das aus meiner Kindheit, wenn der Eismann kam und geklingelt hat, dann war das ganze Dorf in Aufruhr und ist da hingerannt. Also, das heißt, offiziell hatten scheinbar die Italiener Aliens kein Jingle für ihre Pfannkuchen. Aber ja, also so viel, was da nicht hinterfragt wird, während das Salz im Pfannkuchen extrem hinterfragt wird, als wäre das so ein Angriff auf das kulturelle Selbstverständnis der USA, dass Pancakes, Pfannkuchen mit Salz gemacht werden müssen. Und dass man dann einfach völlig vergisst, dass da Aliens gelandet sind und das verteilt haben. Und da war kein Salz drin, das kann ja nicht sein. So, das muss außerirdisch sein. Es könnte nicht mal ein Rezept aus vielleicht Italien oder sonst wo sein. Nein, das ist außerirdisch, weil es war kein Salz in diesen Pancakes. Das geht nicht. Und ja. das ist 1961 und das könnte halt genau die Argumentation sein, die man heute sehen würde in den USA.
Liebe Grüße an unseren amerikanischen ZuhörerInnen.
Ja. Genau.
Wie machst du deine Pancakes? Fragen wir uns.
Gute Frage, genau. Oder generell könnt ihr uns ja mal schreiben. Wir sind ja erreichbar auf Instagram unter Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr unter den Folgenpost, der heute auch erschienen ist mit der Folge zusammen, gerne mal eure Lieblings-Pancake-Rezepte reinstellen, dann können wir die mal nachkochen und vielleicht funktionieren die ohne Salz, denn jetzt kommt der große Reveal, ich bin Außerirdischer.
Du machst deine Pancakes nicht mit Salz?
Richtig.
Oh mein Gott, krass, irgendwie.
Ich sehe nicht italienisch aus, glaube ich, aber ich hatte nämlich mal ein Rezept gefunden, das ist nicht vegan, es besteht aus, ich glaube, so Verhältnis 1 zu 1,5 Ei und Banane. Das ist einfach zusammen mischen in die Pfanne und das ist dann schon süß und du musst nichts dazu. Das ist einfach so ein
Banane. Nicht mal Mehl.
Nee, gar nichts. Das ist einfach nur Ei und Banane. Und dann hast du einen Bananen-Pancake. Das ist wie ein Pancake und es ist süß. Du musst da nichts draufschmieren. Das war ziemlich geil.
Das ist doch eigentlich quasi ein Rührei oder Omelette mit Banane.
Ja, genau.
Ja, nee, da gehe ich nicht mit. Ich mache meine Pancakes vegan. Und zwar nicht nur mit Banane und Ei. Und ich glaube, ich würde auch Salz reintun. Ich finde, wenn man so Salz in so süße Speisen macht, dann fühlt sich das direkt so an, als hätte man Ahnung, oder? So Salz verstärkt so den Geschmack vom Süßen. Ist das nicht so?
Ihr meinst du, dass man damit aufdecken kann, wer außerirdisch ist?
Nee, das möchtest du gerade daraus machen. Aber wenn du möchtest...
Ich das machen seit 1961.
Ja, okay. Ja, vielleicht auch. Es ist eigentlich eine Taktik, um rauszufinden, wer nicht vom Planeten Erde kommt.
Sondern von einem Planet ohne Salz.
Planet Italien.
Wie Planet Hollywood, Planet Italia. Eat your pancakes without salt. Ich mache ein Restaurant auf.
Okay.
Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den Epilog vorzutragen und die Folge zu beenden, denn ich habe jetzt richtig Hunger bekommen auf Pancakes ohne Salz. Am Anfang stand ein Hof, eine Kanne, vier Pfannkuchen, kein Manifest, keine Drohung, kein Licht, das Häuserwände durchsägt. Nur eine Geste, die jeder versteht. Und ein Dank, der so seltsam ist, dass er bleibt. Dazwischen liegen Protokolle statt Prophezeiungen. Ein Feldversuch, der den Zeugen ernst nimmt. Laborzeilen, die den Witz erden. Eine Geschichte, die man leicht verspottet und schwer los wird. Wir haben sie nicht größer gemacht, als sie war. Und wir haben sie nicht kleiner erzählt, als sie sich anfühlt. Vielleicht war es ein Besuch. Vielleicht ein Bild im Kopf, das aus Höflichkeit Realität spielte. Vielleicht beides. So oder so, der Fall funktioniert, weil er uns an etwas erinnert, das größer ist als jede Schlagzeile. Daran, dass Staunen und Sorgfalt zusammenpassen. Wenn das Außergewöhnliche noch einmal an der Haustür klingelt, machen wir wieder auf. Wir geben Wasser, wir nehmen Proben und wir lassen die Fakten führen, nicht die Pointe. Und falls es wirklich Gäste waren von einem anderen Stern, sie bringen den Sirup, wir das Klemmbrett. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt pfannkuchig.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.